Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ja, was war das da gestern für ein Hickhack? Zwischen dem RKI und dem Gesundheitsminister, Bund und Ländern. Das RKI sagt kurz vor der Bund-Länder-Konferenz, wir brauchen sofort maximale Kontaktbeschränkungen. Bund und Länder sagen, nee, das reicht, wenn wir es nach Weihnachten machen. Naja, und so eine verwirrende Kommunikation, die macht was mit uns, sagt Moritz Kirchner, der ist Politikwissenschaftler und Psychologe.
Dann kommt noch ein Phänomen hinzu, das nennt sich kognitiver Geizhals. Das heißt, wir verarbeiten am liebsten so wenig Informationen wie möglich, um dann zu einer Aussage zu kommen. Wenn aber die einen und die anderen so kommunizieren, dann ist das natürlich genau dem entgegenlaufend.
Wie da die Kommunikation verbessert werden sollte, hört ihr gleich hier. Und bisher hat der Deutsche Ethikrat eine Impfpflicht für alle ja nicht empfohlen. Heute kam dann aber die Nachricht, dass der Ethikrat eine Ausweitung doch empfiehlt.
Wenn sich die Situation wirklich deutlich ändert, wenn sich die Faktenlage ändert, dann muss man auch seine Empfehlung noch mal neu überprüfen. Alles andere wäre ja unverantwortlich. Und das haben wir dann jetzt auch gemacht.
Das sagt Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Was das konkret bedeutet, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Das ganze Gespräch gleich hier. Ja, und wir sammeln Tipps, wie wir es im Notfall schaffen, 12 Stunden durchs offene Meer zu schwimmen, wenn es mal um Leben und Tod gehen sollte. Das hat jetzt ein Mann in Madagaskar nach einem Helikopterabsturz gemacht. Hört ihr alles in Deutschlandfunk Nova am Mittwoch, dem 22. Dezember. Schön, dass ihr mit am Start seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, und auf die Pressekonferenz heute, da haben wirklich viele drauf gewartet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler saßen zusammen in der Bundespressekonferenz. Und es ging natürlich auch um gestern, um diese merkwürdige Kommunikation. Das RKI sagt kurz vor der Bund-Länder-Konferenz, Kontaktbeschränkung sofort, maximal. Gesundheitsminister und auch Bund und Länder sagen, nee, nach Weihnachten, das reicht schon. Und darauf angesprochen hat Karl Lauterbach heute eigentlich nur das gesagt.
Da wird die Abstimmung noch optimiert werden.
Ja, also Optimierungsbedarf besteht da auf jeden Fall. Sprechen wir jetzt mit Moritz Kirchner drüber, der ist Politikwissenschaftler und Psychologe. Moin, Moritz.
Moin.
Gestern erst der Beef zwischen RKI und heute signalisieren beide, man muss es sagen, Friede, Freude, Eierkuchen. Wie bewertest du diese Art der Kommunikation?
Sehr unglücklich, insbesondere für Karl Lauterbach. Denn was Wieler und das RKI gemacht haben, ist, sie haben einfach aus ihren Daten heraus die Schlüsse gezogen. Das ist alles nachvollziehbar. Bei Karl Lauterbach war es ja so, dass erstens seine Wissenschaftlichkeit und seine Vorsicht als seine großen Stärken galten. Mhm. Und die sind ja jetzt nicht so stark wirklich rausgekommen. Und es gibt noch ein Problem, kommunikationspsychologisch, nämlich auch was verneint wird, wird aktiviert. In dem Moment, wo er sagt, nein, es gibt keinen Dissens mit dem RKI, bleibt unbewusst dann eben doch hängen, okay, da gibt es einen gewissen Dissens. Das Ding ist allerdings, das RKI betrachtet die Geschichte epidemiologisch. Das Gesundheitsministerium macht aber eine gesamtpolitische Abwägung und sieht halt auch die Schäden sofortiger Kontaktbeschränkung zu Weihnachten. Das heißt, hier sind einfach unterschiedliche Logiken am Start. Und Lauterbach hat sicher im Hinterkopf, dass bisher Weihnachten und Ostern nicht die Pandemietreiber waren. Und ich glaube, das ist auch die Hoffnung. Nur die kann sich eben bei Omikron auch sehr schnell zerschlagen.
Ja, aber selbst wenn unterschiedliche Logiken da am Start sind, muss man sich doch vorher trotzdem mal überlegen, wann wird was kommuniziert. Und direkt vor so einer Bund-Länder-Konferenz dann nochmal zu sagen, ja, wir empfehlen aber eigentlich was anderes. Es ist doch dann wirklich auch maximal unglücklich.
Das ist richtig. Allerdings ist es natürlich auch Ausweis dessen, dass eben das Robert-Koch-Institut eine unabhängige Institution ist, die eben wissenschaftlich sagt, das ist eben das, was für uns so die Datenlage hergibt. Und das ist natürlich dann eben auch etwas, womit sie rausgehen sollten. Und dann an der Stelle wäre es tatsächlich wahrscheinlich gut gewesen zu sagen, dass man wirklich in die sogenannte Zielkonfliktkommunikation geht und sagt, wir sehen die Notwendigkeit der sofortigen Kontaktbeschränkung. Wir sehen aber auch, wie viele Menschen das Weihnachtsfest herbeisehen, bei ihren Familien sein wollen. Und wir raten deshalb zur Vorsicht. Das heißt, Lauterbach hätte den Zielkonflikt, der ja selber in ihm drin ist und in seinem politischen Handeln, einfach transparent machen können.
Was macht das mit uns und auch mit dem Vertrauen in die Corona-Maßnahmen, wenn da wirklich oft sehr unterschiedlich und zum Teil ja auch widersprüchlich dann Infos kommuniziert werden?
Das ist natürlich wirklich ein großes Problem. Psychologisch spielen hier zwei Faktoren rein. Das eine, das nennt sich Konsistenzbedürfnis. Das bedeutet, wir wollen einfach Informationen haben, die in sich konsistent, also stimmig sind, also widerspruchsfrei. Und wenn man erst sagt so und dann so, dann wird es schwierig. Und das haben wir auch schon gesehen in der Phase, wo alle Länder ihre eigenen Verordnungen gemacht haben und niemand so richtig wusste, was gilt denn jetzt. Das hat natürlich schon nicht funktioniert. Und dann kommt noch ein Phänomen hinzu, das nennt sich kognitiver Geizhals. Das heißt, wir verarbeiten am liebsten so wenig Informationen wie möglich, um dann zu einer Aussage zu kommen. Wenn aber aber die einen und die anderen so kommunizieren, dann ist das natürlich genau dem entgegenlaufend. Und was ich nicht verstehe ist, wir haben jetzt eine Ampelkoalition und es gab ja den Vorschlag, tatsächlich ein Ampelsystem zu machen. Das heißt, je nachdem, wie die Inzidenz und die Auslastung sind, machen wir einheitlich diese Maßnahmen. Das heißt, man hätte den Namen der Koalition für die politische Maßnahme nehmen können, um dann ein konsistentes System zu begründen. Und das wäre aus meiner Sicht sehr gut gewesen.
Man fragt sich aber auch, finde ich, so ein bisschen, was eigentlich mit Karl Lauterbach los ist. Also der war, bevor er offiziell Gesundheitsminister war, ja immer der, der vorangegangen ist, der Mahner, der Vorsichtige. Und jetzt ist er plötzlich der, der dann doch nochmal abwartet und sagt, ja nee, nach Weihnachten reicht auch. Was ist mit dem passiert?
Also so viel ist mit dem nicht passiert. Er hat ja zum einen wirklich maßgeblich mitgetragen, diese Linie von Olaf Scholz, dass möglichst 30 Millionen Menschen geboostert werden sollen bis Weihnachten. Und das ist ja schon mal eine erste Vorsichtsmaßnahme. Er ist auch derjenige, der gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt wirklich eine Inventur. Wir müssen gucken, was da ist. Und der auch gemahnt hat, ja, also es ist nicht genügend da. Das heißt, dort war der Mahner und er ist ja auch vollkommen davon überzeugt, dass wir Kontaktbeschränkungen brauchen. Nur, und das ist eben passiert, er hat die Wandlung vom Wissenschaftler oder Halboppositionspolitiker zum Vollblutpolitiker gemacht, der jetzt die gesamtpolitische Abwägung machen muss. Und die sieht ein bisschen anders aus. Denn wenn man jetzt tatsächlich sofortige Kontaktbeschränkungen machen würde, das würde psychisch für viele Menschen sehr belastend werden. Das würde auch eine enorme Unzufriedenheit schüren. Und die Ampelkoalition kann es sich nicht leisten, quasi jetzt direkt als miterste Amtshand den Leuten das Weihnachtsfest faktisch zu vermiesen. Und diese Abwägung hat Karl Lauterbach gemacht und das ist politisch legitim.
Kann man das auch positiv interpretieren, dass man eben sagt, ja, die Politik macht jetzt erst nach Weihnachten weitere Kontaktbeschränkungen und sagt damit ja, okay, wir vertrauen euch, wir vertrauen der Bevölkerung, dass die eigenverantwortlich handeln. Kommt das vielleicht sogar am Ende besser an, als wenn man jetzt sofort strikte Maßnahmen beschlossen hätte?
Ja, also es ist vor allem auch eine mögliche kommunikative Strategie und ich würde nicht einfach nur sagen, dass man vertraut, sondern dass man einfach sagt, wir wissen, wie wichtig das Weihnachtsfest für euch ist und wir respektieren das und wir sagen euch zugleich, es ist natürlich ein Risiko, deswegen haltet es überschaubar. Das heißt, nicht einfach nur das Vertrauen, sondern auch die Wichtigkeit und eine, wirklich eine emotionale Kommunikation dann mit hineinzunehmen, das ist an der Stelle wichtig.
Was würdest du jetzt zum Schluss noch sagen? Wie muss sich die Kommunikation, die politische Kommunikation da aber vielleicht doch noch ändern, damit das einheitlicher wird?
Indem vor allem also tatsächlich möglichst so eine Situation wie die, die wir jetzt erlebt haben, also die eine Stimme sagt das eine, die andere das andere, nicht nochmal passiert, jedenfalls nicht aus der Regierung heraus, beziehungsweise den Institutionen. Und es kommt jetzt sehr auf die Neujahrsansprache von Olaf Scholz an. Weil das ist ja wiederum das nächste Mal, wo er direkt mit der Bevölkerung kommuniziert. Und er hat mit dieser Intervention bei Joko und Klaas, wo er tatsächlich dann wirklich ein Maß an Empathie, auch an Mitgefühl, auch an Verständnis für diese ganzen Härten gezeigt hat, das hätte man ihm ja so gar nicht zugetraut, dass dann wirklich mit hineinzugeben und dass wir in der Diskussion versuchen, in diese Polarisierung rauszukommen, dass wir weniger über geimpft, ungeimpft reden, sondern darüber reden, wie kriegen wir auch die Leute, die vielleicht nicht alle Informationen haben, wie kriegen wir auch diejenigen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben und nicht sofort von allen staatlichen Stellen oder Aufklärungskampagnen erreicht werden. Das heißt, an der Stelle möglichst wenig zu polarisieren, weil wir ohnehin schon eine Polarisierung haben, sondern eher auch wirklich zu sagen, dass es sowohl für den Einzelnen als auch die Gesamtgesellschaft gut ist, wenn sich die Leute an die Maßnahmen halten und wenn sie sich eben impfen lassen.
Sagt Politikwissenschaftler, Psychologe und Redenschreiber Moritz Kirchner über die politische Kommunikation in der Corona-Pandemie. Danke, Moritz. Schönen Abend noch.
Hey, danke ebenso.
Deutschlandfunk Nova. Update.
70,5%. So viele Menschen sind in Deutschland aktuell doppelt gegen Corona geimpft. Das reicht aber nicht, sagt die Wissenschaft, um gegen Delta und Omikron anzukommen. Da müssen wir mindestens 90% der Erwachsenen geimpft haben. Wie wir da hinkommen? Zum Beispiel mit einer Ausweitung der Impfpflicht. Der Deutsche Ethikrat hat heute dazu gesagt, ja, das befürworten wir. Warum? Darüber sprechen wir mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, mit Alena Büchs. Frau Büchs, bisher hat der Deutsche Ethikrat ja eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen. Im Februar haben Sie noch gesagt, dass sich daran auch absehbar nichts ändern wird. Warum jetzt doch die Empfehlung, die Impfpflicht auszuweiten?
Naja, also man muss ganz klar sagen, wenn sich die Situation wirklich deutlich ändert, wenn sich die Faktenlage ändert, dann muss man auch seine Empfehlung nochmal neu überprüfen. Alles andere wäre ja unverantwortlich. Und das haben wir dann jetzt auch gemacht.
Gegen die Omikron-Variante und die fünfte Welle, die auf uns zukommt, wird jetzt eine Impfpflicht nichts nützen, weil die ja auch frühestens im Februar, März eingeführt werden würde. Dann müsste ja auch erstmal noch weiter geimpft werden. Sie sagen aber ja auch selber, dass die Impfpflicht kein Allheilmittel sein kann. Was erhoffen Sie sich dann aber trotzdem von einer ausgeweiteten Impfpflicht?
Ja, das ist sehr wichtig. Also, dass es jetzt ganz kurzfristig irgendwie helfen kann, das ist natürlich nicht der Fall. Und es darf auch nicht passieren, dass man denkt, man führt so eine Impfpflicht ein und damit ist alles erledigt. Aber wir wollen alle nachhaltig und dauerhaft diese Pandemie kontrolliert haben. Das muss einfach vorbeigehen im nächsten Jahr. Und wir brauchen dafür sehr hohe Impfquoten. Und das ist absehbar. Und mit Blick auf die Situation im nächsten Jahr halten wir deswegen eine solche Ausweitung der Impfpflicht für gerechtfertigt.
Das heißt, das würde dann eben eine Maßnahme für weitere mögliche Corona-Wellen sein.
Ja, man muss einfach vermeiden, dass weiter gefährliche Wellen, die dann wirklich auch nochmal die Krankenhäuser in Überlastung bringen, die dann wieder dazu führen, dass ja auch einschneidende Maßnahmen für alle erlassen werden, dass wieder Dinge zugemacht werden, dass wieder darüber gesprochen wird, was alles nicht möglich ist, dass all diese Dinge zukünftig nicht mehr notwendig werden.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass wenn sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ändern, dass sich dann auch die Empfehlungen ändern, dass man die dann anpassen muss. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse waren das denn jetzt, dass Sie sagen, ja, wir passen da unsere Empfehlung an?
Naja, also zunächst tatsächlich die neuen Varianten. Mhm. Februar letztes Jahr ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her. Da gab es ja auch Delta noch nicht mal, geschweige denn Omikron oder sonst irgendwas, was da eventuell noch passieren könnte. Das ist das eine. Das andere ist, dass dadurch unter anderem die erforderlichen Impfquoten höher sind. Man dachte ja letztes Jahr, Anfang des Jahres noch, dass man mit 70% Impfquote einfach sagen könnte, die Pandemie ist vorbei. Mhm. Das hat sich einfach tatsächlich jetzt als falsch herausgestellt. Und der letzte Punkt, das muss man auch sagen, dass vermutlich einfach sehr viele, mich eingeschlossen, davon ausgegangen sind, dass sich doch sehr viel mehr Menschen impfen lassen würden. Und da gibt es eben auch Grenzen der freiwilligen Impfbereitschaft.
Das ist ja schon ein starker Eingriff in die persönliche Freiheit. Sie haben gerade schon gesagt, Sie finden diesen Eingriff aber gerade eben dann trotzdem notwendig. Warum?
Wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht. Also wir haben sehr intensiv die unterschiedlichen Argumente dafür und dagegen abgewogen. Und es gibt eben dann doch am Ende in der Abwägung, ich würde sagen, vor allem zwei Argumente. Einmal, dass es insgesamt eine bessere Freiheitsbilanz gibt. Ja, es ist richtig und das darf man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass die Freiheiten von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, dann eingeschränkt werden. Gleichzeitig werden die Freiheiten ja sehr, sehr vieler Menschen durchaus auch längerfristiger und dann gegebenenfalls immer wieder eingeschränkt, wenn die Pandemie weitergeht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der von einer sogenannten fairen Lastenverteilung, weil man sich einfach anschauen muss, wie belastend ist das, wenn diese Wellen weitergehen. Wir sehen das ja jetzt gerade wieder, dass sehr viele Menschen schon die medizinische Behandlung nicht bekommen, die sie eigentlich bräuchten, weil die Krankenhäuser das nicht mehr schaffen. Also man muss einfach dafür sorgen, dass diese Belastungen verteilt werden. Das heißt aber auch, es wird anerkannt, dass das echte Belastungen sind für diejenigen, die man dann in die Pflicht nimmt. Also ich will das hier überhaupt nicht kleinreden. Das haben wir in diesem Papier auch nicht getan. Das ist eine Güterabwägung. Und wir haben auch ganz schön viele Hausaufgaben für die Politik reingeschrieben. Also das ist ein ganz schön dickes Brett.
Jetzt muss man zum Abschluss ja auch nochmal festhalten, wenn eine Impfpflicht nötig ist, dann heißt das ja auch, wir haben es irgendwie nicht geschafft. Menschen, die bisher ja kritisch waren oder skeptisch davon zu überzeugen, dass es nach wissenschaftlichen Erkenntnissen besser ist, wenn sie sich impfen lassen, oder?
Ja, vielen Dank, dass ich das auch noch sagen darf. Das haben wir nämlich ganz deutlich unterstrichen. Also das ist eben kein Allheilmittel und man darf auch das jetzt nicht glauben, dass man deswegen mit den Anstrengungen, die es bisher schon gab, also niedrigschwelliges Impfen, ganz viel Kommunikation, ganz viel Aufklärung und so weiter, jetzt irgendwie nachlassen dürfte. Im Gegenteil, das ist bisher nicht erfolgreich genug gewesen. Und da muss man jetzt sehr viel mehr machen. Also es braucht eine flächendeckende Infrastruktur, es braucht natürlich genügend Impfstoff. Wir empfehlen, dass man die Leute ganz konkret einlädt mit konkretem Impftermin. Und wir empfehlen auch, und das ist alles andere als leicht, ein nationales, datensicheres Impfregister.
Sagt Alena Büchs. Ganz herzlichen Dank, Frau Büchs, für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, 10 Leute. So viele dürfen sich nach Weihnachten noch treffen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Für Silvester heißt das, man muss ganz genau auswählen, welche 9 Leute man fragt. Welche Typen es für den perfekten Silvesterabend unter Freundinnen und Freunden braucht. Damit hat sich Timo Nikolas aus dem Deutschlandfunk Nova Team beschäftigt.
So, also Raclette-Käse, das brauche ich auf jeden Fall. Ich habe mir ein bisschen Gouda, aber so richtigen Raclette-Käse habe ich natürlich nicht. Wir planen mal meinen perfekten Silvesterabend 2021-22 mit, ja, maximal 10 Personen eben. Speck habe ich tatsächlich aber noch sehr viel. Speck brauchen wir nicht, glaube ich. Auch Cornichons. Geplant ist Raclette. Die Frage ist nur, wer außer mir und meiner Freundin sitzen da noch mit am Tisch? Ja, mit wem wird es ein schöner Abend?
Die Extreme stellen meistens eine Herausforderung dar.
Tabea Scheel ist Professorin für Organisationspsychologie an der Universität Flensburg und beschäftigt sich auch mit Gruppendynamik.
Also wenn ich im Freundeskreis jemanden habe, der grundsätzlich alles pessimistisch betrachtet und eigentlich alles ganz schwarz sieht, dann ist das leider ansteckend. Das heißt, es kann tatsächlich so eine Stimmung sehr ausbremsen. Und je mehr Leute ich davon habe, desto weniger entspannt wird die Stimmung.
Das klingt jetzt vielleicht hart, aber irgendwie auch einleuchtend. Ne? Wer eine gute Party möchte, der sollte vielleicht keine Menschen einladen, die die Stimmung zu sehr trüben.
Auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die spätestens, wenn das erste Glas Alkohol ins Spiel kommt, vielleicht sehr extrovertiert werden und anderen dann praktisch keinen Raum mehr lassen. Also wenn ich Leute habe, die wirklich, wo man schon weiß, die erzählen ohne Punkt und Komma und ohne Zuhören. Und je mehr ich davon habe, desto schwieriger wird das auch tatsächlich für so eine Party.
Für meine Party bedeutet das tatsächlich, dass ich einen Freund schon mal von der Liste wieder streiche, weil er nach einem paar Bier sich genau meistens so verhält. Wen ich aber auf jeden Fall einlade, das sind Luis und Max. Die haben nämlich immer ziemlich gute Storys auf Lager und eine gute Party lebt ja auch von guten Anekdoten. Und da fällt mir ein, Martin, den wollte ich auch auf jeden Fall noch einladen. Aber wenn ich dann mal durchzähle, dann sind wir gerade 4 Männer und eine Frau. Ist das nicht doof?
Wenn das dazu führt, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir da 6 Platzhirsche einladen, ja, und die sich gegenseitig mit ihren Anekdoten übertrumpfen, manchmal sind es auch Frauen, meistens sind es tatsächlich aber Männer, dann wird das Ganze unter Umständen unangenehm für alle, die nicht zu Worte kommen, was dann meistens die Frauen sind.
Das klingt jetzt erstmal nach einem fetten Klischee. Tabea Scheel sagt aber, dass sich dieses klischeehafte Verhalten noch immer zeigt in vielen Untersuchungen aus der Kommunikationsforschung. Was dagegen helfen kann, ist eigentlich ein einfacher Trick, nicht nur Männer einladen. Maria, Gesa und Pavla, die sind bei mir sowieso safe gesetzt. Dann sind wir 8 Leute und auch klar paritätisch. Und sowas ist sowieso immer viel angenehmer für eine Party. And it went like. Zwei Stühle sind da noch frei. Ich würde auf jeden Fall gerne Franziska einladen. Die hat aber eine neue Freundin und die kennt niemand von uns. Ist das nicht ein großes Risiko?
Also große Partys leben eigentlich davon, dass viele Leute auch erstmal nicht bekannt sind. Das ist ja eigentlich spannend. Ne? Ich sehe neue Leute, ich habe neue Eindrücke und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt so kleines Zusammentreffen guter alter Freunde, 8 bis 10 Leute vorstellen und das eine neue Person, dann ist es meistens für diese neue Person erstmal unangenehm, weil die kennt die ganzen alten Witze nicht. Und die hat ganz wenig Kontext und die muss erstmal gucken, okay, wie darf man sich hier verhalten?
Es liegt dann an der Gruppe und auch an mir, dem Gastgeber, diese neue Person zu integrieren. Direkt ansprechen, Fragen stellen etc. Dann kann es ziemlich spaßig werden, auch wenn wir uns nicht kennen. Für eine gute Party braucht es also Menschen, die ja lustig sind, egal ob jetzt Männer, Frauen oder divers, die Geschlechter gerne möglichst ausgeglichen und ja nicht zu viele Platzhirsche auf einem Haufen, damit auch mal die Menschen zu Wort kommen, die jetzt nicht per se laut und extrovertiert sind. Wem das jetzt zu kompliziert ist, kein Stress.
Sagen wir mal, gerade beim Party- oder Privatkontext wird sich kaum jemand so dezidiert hinsetzen und mal wirklich solche Überlegungen anstellen. Ne? Also das läuft ja meistens unterbewusst.
Meistens sagt uns unser Bauchgefühl schon sehr zuverlässig, mit wem es ein lustiger Abend wird und mit wem eher nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist Information und wo beginnt die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche? Das ist so im Grunde die Grundfrage, wenn es um den Paragraphen 219a geht. Der Paragraph ist vor knapp 3 Jahren von der Großen Koalition reformiert worden. Und die aktuelle Regelung besagt, Ärztinnen und Ärzte dürfen darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber nicht, wie sie das machen. Philipp Amthor, CDU-Abgeordneter, der hat das damals im Deutschlandfunk Nova-Interview als guten Kompromiss bezeichnet.
Das ist für uns das Wichtige. Wir wollen diese Schutzkonzeption, die eine kluge Abwägung ist zwischen Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Schutz des ungeborenen Lebens, erhalten. Und das ist auch eine gute Entscheidung.
Ja, das war damals, aber jetzt soll Schluss sein mit dem Paragraphen 219a. Das will die Ampelkoalition und ihr Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Der hat heute angekündigt, dass die Regelung zur Werbung von Schwangerschaftsabbrüchen im neuen Jahr ersatzlos gestrichen werden soll. Ja, da haben wir uns gefragt, was macht das mit einer Ärztin, die direkt von diesem Paragraphen betroffen ist? Und darüber habe ich vor der Sendung mit der Frauenärztin Nora Saas gesprochen. Frau Saas, Paragraph 219a soll noch im Januar ersatzlos gestrichen werden. Wie geht's Ihnen mit dieser Meldung?
Erleichterung, Freude, das ist ganz, ganz klar. Das war eine riesige Belastung in den letzten Jahren, die strafrechtlichen Verfolgungen, die Einschränkungen. Und ja, dass dieser überalterte Paragraph endlich wegfällt, nein, das freut uns riesig. Und ich freue mich vor allen Dingen auf den Tag, wenn er wirklich abgeschafft ist, wenn wir unsere Website wieder freischalten können und all die Informationen geben können, die wir jetzt ja nur mündlich geben können. Und ich möchte meine ganzen Kolleginnen und Kollegen auffordern, dem gleich zu tun, die Texte schon vorzubereiten oder wieder auszugraben und dann auch die Website wieder zu füllen. Denn man muss sich ja vor Augen führen, dass über 20 Jahre eigentlich da mit Hilfe dieses Paragraphens die selbsternannten Lebensschützer ja Ärzte und Ärztinnen eingeschüchtert haben, die dann die Informationen von den Websites genommen haben. Und dieser Prozess ist natürlich nicht sofort rückgängig zu machen, wenn das Gesetz weg ist. Das bedarf dann auch eine gewisse Zeit.
Sie haben jetzt gesagt, die Website wieder füllen. Was heißt diese Streichung für die Versorgung von Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen oder brauchen, denn ganz konkret?
Ja, da hat ja auch der Justizminister Marco Buschmann ja auch hingewiesen jetzt, weswegen er das auch mit Priorität behandelt, weil eben Frauen, die ungewollt schwanger sind, ja in einer unvorhergesehenen Situation sind, die auch ein schnelleres Handeln bedarf. Und wenn sie dann im Internet nach Informationen suchen, die natürlich erstmal auf ärztlichen Websites wäre, finden sie da keine Informationen und landen dann ja schnell auf den Seiten der AbtreibungsgegnerInnen, die alle möglichen Informationen da bringen können. Und das sind oft Falschinformationen und Einschüchterungen. Und damit muss endlich Schluss sein.
Das heißt, was würde auf Ihrer Website dann ganz konkret jetzt passieren, dann im Januar, wenn der Paragraph wirklich abgeschafft wird?
Dann würden die Informationen kommen, die Frauen brauchen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen. Das sind welche Untersuchungen, welche Möglichkeiten sind, was sie zum Schwangerschaftsabbruch mitbringen müssen, welche Voruntersuchungen laufen müssen. So, diese Informationen, die man üblicherweise ja dann auch im mündlichen Gespräch gibt.
Das heißt nicht nur eben die Informationen, dass Sie als Ärztin sowas durchführen, sondern eben auch mehr Informationen zu dem Prozedere, das dann eben benötigt wird. Inwiefern hat denn der Paragraph 219a auch in seiner ja vor knapp 3 Jahren mal reformierten Version Ihren Arbeitsalltag konkret beeinflusst?
Na, wir sind ja eine Praxis auch gewesen, die, also wir machen Schwangerschaftsabbrüche auch in unserer gynäkologischen Praxis gemeinsam mit meiner Kollegin. Und wir waren ja strafrechtlich verfolgt. Wir standen auch vor Gericht. Und das hat auch einfach viel Zeit in Anspruch genommen und hat uns insofern natürlich auch beeinflusst. Wir sind ja verpflichtet, Frauen aufzuklären. Frauen brauchen ja, haben auch einen Informationsbedarf zu Recht und den geben wir mündlich. Aber es ist natürlich so, wenn es auf der Website steht, dann wissen die Frauen ja auch sofort, ach, das ist eine Praxis, die führt Schwangerschaftsabbrüche durch. Mhm. Und auf einer anderen sind die Informationen nicht. Das sind ja auch gleich wichtige Signale, dass man sich nicht irgendwo hinwenden muss, wo man dann vielleicht sowieso eine Abfuhr bekommt. Ne?
Das heißt, Sie sind strafrechtlich verfolgt worden, weil Sie eben mehr Informationen auf Ihrer Website hatten, als erlaubt waren.
Ja, aber das war ja genau wie die letzten in Berlin verurteilten Kolleginnen, bei uns auch tatsächlich nicht die Masse an Informationen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt unsere Website auch noch recht schlicht gehalten. Es war im Grunde nur der Halbsatz, dass wir Schwangerschaftsabbrüche medikamentös und operativ durchführen. Mhm. Und das hat schon gereicht für eine Anklage. Und das ist alles ganz absurd. Und ich freue mich sehr, dass der neue Justizminister Marco Buschmann wirklich da auch ganz klar Stellung bezieht, dass das veraltet ist und nicht mehr zum modernen Informationszeitalter passt. Und die Bundesregierung setzt damit wirklich starke Signale für die Stärkung sexueller und reproduktiver Rechte. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass in die Koalitionsvereinbarung natürlich noch ein paar mehr Punkte mit aufgeführt sind als nur die Streichung des Paragraphen 219a, der erstmal mit Priorität zu Recht ganz oben behandelt wird, damit die Abtreibungsgegner und Abtreibungsgegnerinnen, die ja ideologisch motiviert sind, da also auch einfach nicht mehr weiter agieren können, einzuschüchtern.
Wenn wir nochmal auf Paragraph 219a schauen, es gibt ja Menschen, die befürchten, dass ohne den Paragraphen 219a der Schutz des ungeborenen Lebens nicht mehr gewährleistet ist. UnionspolitikerInnen kritisieren diese geplante Abschaffung scharf. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?
Diese Vorwürfe, die gibt's natürlich, aber die sind ja überhaupt nicht begründet. Also wir haben auch wiederholt zum Beispiel gesagt, ist das jemals wissenschaftlich untersucht worden, dass die Tatsache, dass es auf ärztlichen Websites keine Informationen gibt, die Rate an Schwangerschaften erhöht? Und das war sogar mal eine Anfrage im Landtag, im Hessischen. Und das wurde dann beantwortet, es gibt keine Untersuchung dazu. Also da wird ja auch was behauptet, was ja auch gar nicht evidenzbasiert untersucht ist, nur weil man das Gefühl hat, es könnte so sein. Also aus unseren Erfahrungen heraus entscheiden Frauen nicht danach, ob man ihnen Informationen vorenthält oder nicht. Und wir rechnen nicht damit, dass die Rate an ungewollten Schwangerschaften steigt dadurch oder auch die Rate an Schwangerschaftsabbrüchen. Aber das sehen wir ja nächstes Jahr. Das sehen wir übernächstes Jahr. Schauen wir mal.
Die Ampelkoalition will den Paragraphen 219a im nächsten Jahr ersatzlos abschaffen. Was das für ÄrztInnen und PatientInnen bedeuten könnte, darüber habe ich mit Frauenärztin Nora Saas gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ich gehe regelmäßig schwimmen, so schöne Dreiviertelstunde meistens, das passt für mich ganz gut. Aber 12 Stunden am Stück im Meer, forget it. Hat jetzt aber der Polizeistaatssekretär von Madagaskar gemacht, Serge Gillet, 57 Jahre alt. Und er hat das nicht aus Spaß gemacht, sondern um zu überleben. Der war mit dem Helikopter auf dem Weg zu einer Unfallstelle, ist dann selbst abgestürzt über Meer vor der Nordküste Madagaskars, konnte sich aber über den Schleudersitz retten, hat sich dann den Pilotensessel als Rettungsring geschnappt und ist 12 Stunden bis ans Ufer geschwommen. Und wir haben uns gefragt, wie soll das überhaupt gehen? Also so viele Stunden am Stück durchs offene Meer schwimmen. Und da haben wir uns erinnert, es gibt einen deutschen Extremschwimmer, André Wirsig, der hat das auch schon alles gemacht. Der ist als erster Deutscher die Oceans 7 hat er durchschwommen, die 7 wichtigsten Meerengen der Welt, ist im Sommer von St. Peter-Ording nach Helgoland geschwommen, 18 Stunden, weiß, wie das funktioniert. André, wenn wir uns diese Geschichte anhören aus Madagaskar, 12 Stunden durchs Meer zu schwimmen, das schüttelt man jetzt nicht einfach so aus dem Handgelenk, selbst wenn es um Leben und Tod geht, oder?
Nein, das ist auf jeden Fall besonders, zumal er ja, so wie ich das gelesen habe, auch die ganze Nacht, also der ist ja abends, ist das wohl passiert und dann die ganze Nacht und ich schwimme ja auch öfter nachts und das ist immer besonders, sag ich mal.
Warum?
Ja, weil das einfach auch völlig unheimlich ist, also man weiß dann ja doppelt nicht, was unter einem so los ist. Und natürlich ist man nicht alleine da unterwegs, wenn man da oben rumschwimmt. Tagsüber, wenn es richtig tief ist, sieht man eigentlich auch nicht wirklich was. Aber nachts ist das einfach noch ein bisschen unheimlicher als tagsüber.
Das heißt aber, der muss schon richtig gut trainiert gewesen sein, oder? Wenn er das 12 Stunden lang durchgehalten hat.
Ja, auf jeden Fall muss das ein wirklich guter Schwimmer gewesen sein. Anders ist das ja nicht möglich. Also so ein jemand, der nur durchschnittlich da hin und wieder mal ins Wasser geht, kann einfach nicht über so einen langen Zeitraum. Wobei man natürlich deutlich über sich hinaus wächst, denke ich mal, in so einer Situation. Da ging es ja wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, um Leben und Tod. Ne?
Was denkst du denn, wie lange würde man das jetzt schaffen, wenn man ein ganz normaler Schwimmer, ganz normale Schwimmerin ist, so wie ich, die, keine Ahnung, 1,5 Kilometer sonst normal im Hallenbad schwimmt?
Also kommt natürlich auf die Bedingungen drauf an im Meer. Man hat ja immer Wellengang und essentiell wichtig ist es einfach, kein Wasser zu schlucken. Also so gut wie kein Meerwasser zu schlucken. Da wird einem schlecht. Man kann ja im Meer auch seekrank werden. Und wenn man dann Wasser schluckt und dann noch in Panik gerät, das sind ja, also Panik ist eigentlich immer der Schlüssel. Egal, ob jetzt bei einer Haibegegnung oder wenn man Wasser schluckt oder was auch immer da draußen alles passieren kann und mir auch schon passiert ist. Also man versucht irgendwie ruhig zu bleiben. Das ist eigentlich das Allerwichtigste dabei.
Serge Le, der hat gesagt, er friert, nachdem er da 12 Stunden geschwommen ist. War Indischer Ozean, war jetzt wahrscheinlich nicht so kalt, aber trotzdem nach 12 Stunden. Er sei aber nicht verletzt. Was macht so ein Schwimmmarathon mit dem Körper? Also du bist ja auch schon 18 Stunden ohne Neoprenanzug durch alle möglichen Meere geschwommen.
Ja, es tut natürlich gut daran, irgendwie auch zu akzeptieren, dass man als Mensch da draußen im offenen Meer überhaupt nicht hingehört. Und wir sind einfach auch nicht ausgelegt, da draußen wirklich über lange Zeit am Leben zu bleiben oder überhaupt da draußen zu sein. Also die ganzen Schleimhäute, man quält halt extrem auf. Mhm. Also zum Beispiel nach Helgoland habe ich irgendwie 11 Kilogramm mehr gewogen.
Wirklich?
Weil ja das ganze Meerwasser in einem drin ist. Das diffundiert ja auch durch die Haut und so weiter. Mhm. Die ganzen Schleimhäute hier, Rachen, Zunge, Nasen und sowas, Nasenschleimhäute, die sind alle total kaputt vom Salzwasser. Gut, ich habe zumindest noch eine Schwimmbrille auf. Ich denke mal, die hat er nicht dabei gehabt.
Ja, wahrscheinlich
gehabt.
Nicht.
Auch, ja, wahrscheinlich ist das auch ganz übel. Mhm. Also das Salzwasser ist einfach richtig heftig. Das macht dich fertig da draußen.
Jetzt hat Serge Le gesagt, er hat sich den Pilotensessel als Schwimmring mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der den die ganze Zeit dabei hatte, aber würdest du sagen, das ist eine gute Idee gewesen, weil er sich dann zwischendurch mal ausruhen konnte? Oder ist das dann doch eher eine Last, weil man den ja auch die ganze Zeit mitschleppen muss?
Ja gut, wenn man wie ich jetzt ganz konkret von A nach B schwimmen will, ist es natürlich so etwas ein Hindernis, weil es einen einfach abbremst. Aber in so einer Situation, toi toi toi, dass niemand eurer Hörer mal in so eine Situation kommt, aber wenn das doch mal passieren sollte, macht das natürlich Sinn, etwas zu haben, woran man sich festhalten kann, weil man da einfach Kräfte spart, Energie spart. Und ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, weil man ja auch nicht weiß, wann Hilfe kommt. Ja, das kann ja durchaus länger dauern, wie bei ihm halt in dem Fall.
Wie man es schafft, 12, 16, 18 Stunden am Stück durchs Meer zu schwimmen, das weiß André Wirsig, Extremschwimmer.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.